Gnade sei mit euch von Friede von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Wir wollen heute Morgen auf ein Wort hören aus dem Römerbrief, Kapitel 5, Vers 20. Das Gesetz ist aber nebeneingekommen, auf dass die Sünde mächtiger würde. Wo aber die Sünde mächtig geworden ist, da ist doch die Gnade viel mächtiger geworden. Es gibt einen Punkt, über den die Menschen sich mehr im Irrtum befinden, als über das Verhältnis zwischen dem Gesetz und dem Evangelium. Einige stellen das Gesetz an die Stelle des Evangeliums, andere stellen das Evangelium an die Stelle des Gesetzes, einige modifizieren das Gesetz und Evangelium und predigen weder das Gesetz noch das Evangelium, und andere tun das Gesetz ganz ab, indem sie das Evangelium predigen. Viele gibt es, die da meinen, das Gesetz sei das Evangelium, und die lehren, dass die Menschen durch Werke der Mildtätigkeit, Ehrlichkeit, Gerechtigkeit und Mäßigkeit errettet werden können. Solche Menschen irren, wie wir wissen. Auf der anderen Seite lehren viele, dass das Evangelium ein Gesetz ist, dass die Menschen, wenn sie gewissenhaft den darin enthaltenen Geboten gehorchen, auf verdienstliche Weise errettet werden. Solche Menschen irren von der Wahrheit ab und verstehen sie nicht. Andere wiederum behaupten, dass das Gesetz und das Evangelium miteinander vermischt sind und dass die Menschen teils durch Beobachtungen des Gesetzes und teils durch Gottes Gnade errettet werden. Diese Menschen verstehen auch nicht die Wahrheit und sie sind falsche Lehrer. Heute wollen wir mit Gottes Hilfe versuchen zu erkennen, was die Absicht des Gesetzes ist und dann, was der Zweck des Evangeliums ist. Bezüglich der Absicht bei dem Kommen des Gesetzes wird gesagt, das Gesetz ist aber nebeneingekommen, auf dass die Sünde mächtiger würde. Dann kommt die Mission des Evangeliums in dem Vers, wo aber die Sünde mächtig geworden ist, da ist doch die Gnade viel mächtiger geworden. Wir wollen diesen Text in zweifachem Sinn betrachten. Zuerst das Eintreten des Gesetzes in die Welt und zweitens in seiner Beziehung auf das Herz des überführten Sünders und das Hineinkommen des Gesetzes in das Gewissen. Zuerst wollen wir von dem Text sprechen in seiner Beziehung zu der Welt. Der Zweck Gottes bei der Sendung des Gesetzes in die Welt war, dass die Sünde mächtiger würde. Aber dann kommt das Evangelium, denn wo aber die Sünde mächtiger geworden ist, da ist die Gnade noch viel mächtiger geworden. Zuerst also mit Rücksicht auf die ganze Welt. Gott sandte das Gesetz in die Welt, auf dass die Sünde mächtiger wurde. Es war ja schon Sünde in der Welt vorhanden, ehe Gott das Gesetz sandte, wie wir wissen. Gott gab sein Gesetz, damit die Sünde als Sünde gesehen würde. Ja, damit die Sünde mächtiger würde, viel mehr als sie es ohne das Kommen desselben hätte werden können. Es war Sünde da, lange ehe der Sinai rauchte, lange ehe der Berg unter dem Gewicht der Gottheit zitterte und die furchtbare Posaune laut und stark ertönte, war Übertretung da gewesen. Und wo das Gesetz nie gehört worden ist, in heidnischen Ländern, wo diese Worte nie erschallte, ist doch auch Sünde zu finden, weil die Menschen, obwohl sie nicht gegen das Gesetz sündigen konnten, das sie nie gesehen haben, sich dennoch alle gegen das Licht der Natur empören können, gegen die Ansprüche des Gewissens, gegen jene überlieferte Erinnerung an Recht und Unrecht, die der Menschheit von der Stelle, wo Gott sie erschuf, gefolgt ist. Alle Menschen in jedem Land haben ein Gewissen und darum können auch alle Menschen sündigen. Ohne eine göttliche Offenbarung können die Menschen sündigen und sehr sündigen. Gewissen, Natur, Überlieferung und Vernunft, jedes von diesen ist genügend, sie für ihr Brechen der Gebote zu verdammen. Das Gesetz macht niemanden zum Sünder. Alle Menschen sind solche in Adam, wie wir wissen, und waren es tatsächlich auch vor Einführung des Gesetzes schon. Wir wollen nun versuchen zu verstehen, wie das Gesetz die Sünde mächtiger macht. Was meint der Apostel Paulus hier nun genau? Nun, zuallererst sagt uns das Gesetz, dass vieles eine Sünde ist und dass wir ohne dieses hinzukommende Licht niemals erkannt haben würden, selbst mit dem Licht der Natur und dem Licht des Gewissens und dem Licht der Überlieferung gibt es einige Dinge, die wir nie für Sünde gehalten haben in unserem Leben, wenn es das Gesetz uns nicht gelehrt hätte. Welcher Mensch würde zum Beispiel nach dem Licht des Gewissens, dem Sabbattag, heilig halten, gesetzt, er hätte nie die Bibel gelesen und nie davon gehört. Wenn er auf einer Südseeinsel lebte, so möchte er wissen, dass es einen Gott gibt. Aber unmöglich könnte er herausfinden, dass der siebte Teil seiner Zeit für diesen Gott abgesondert werden sollte. Wir wissen, dass es bei den Heiden gewisse Feste und Feierzeiten gibt und dass sie zu Ehren ihrer eingebildeten Götter Tage ausgesondert haben. Aber woher sollten sie wissen, wo sie hätten entdecken können, dass ein gewisser siebter Tag für Gott abgesondert werden sollte, damit dieser Tag in seinem Gebetshaus zugebracht würde? Wie konnten sie das, wenn nicht vielleicht durch die Überlieferung die Tatsache von der ursprünglichen Weihe dieses Tages durch den schaffenden Gott ihnen übermittelt war? Ich kann es mir nicht denken, dass das Gewissen oder die Vernunft sie ein solches Gebot gelehrt hätte, wie dieses: Gedenke des Sabbattages, dass du ihn heiligst. Sechs Tage sollst du arbeiten und alle deine Dinge beschicken. Aber am siebten Tag ist der Sabbat des Herrn, deines Gottes. Da sollst du kein Werk tun, noch dein Sohn, noch deine Tochter, noch dein Knecht, noch deine Magd, noch dein Vieh, noch dein Fremdling, der in deinen Toren ist. Und nun, wenn wir in dem Ausdruck Gesetz das zeremonielle Ritual mit einbegreifen, so können wir deutlich sehen, dass viele Dinge, die scheinbar ganz gleichgültig sind, dadurch zur Sünde gemacht wurden. Das Essen von Tieren, die nicht wiederkäuen und nicht die Klauen spalten, das Tragen von Kleidern, die aus Leinen und Wolle gemengt sind, das Sitzen auf einem Lager, das durch einen Aussätzigen verunreinigt ist. In all diesen scheint keine Sünde zu sein, aber das Gesetz macht sie zu Sünden, und so geschah es, dass die Sünde mächtig wurde. Es ist eine Tatsache, die wir wahrnehmen können, wenn wir unser eigenes Gemüt doch beobachten mögen, dass das Gesetz eine Tendenz hat, den Menschen innerlich rebellisch zu machen. Unsere menschliche Natur lehnt sich gegen Einschränkungen auf. Wir wüssten nichts von der Lust, wenn das Gesetz nicht gesagt hätte: Lass dich nicht gelüsten. Die Verderbtheit des Menschen wird zur Empörung gereizt durch die Erlassung von Gesetzen. So böse sind wir, dass sofort der Wunsch in uns entsteht, eine Tat zu tun, einfach weil sie verboten ist. Kinder, wissen wir alle, wünschen in der Regel immer das, was sie nicht haben dürfen. Und wenn es ihnen verboten wird, etwas anzurühren, so werden sie es entweder tun, wenn die Gelegenheit sich bietet, oder sich sehnen, es tun zu können. Denselben Hang kann jeder Kenner der menschlichen Natur in der Menschheit im Allgemeinen wahrnehmen. Ist dem Gesetz meine Sünde zur Last zu legen? Der Herr behüte. In Römer Kapitel 7 heißt es: Da nahm er die Sünde, Ursache am Gebot, und erregte in mir allerlei Lust. Denn die Sünde nahm Ursache am Gebot und betrog mich und tötete mich durch dieses Gebot. Das Gesetz ist heilig und gerecht und gut. Es ist nicht fehlerhaft. Aber die Sünde gebraucht es als eine Ursache zur Übertretung und empört sich, wo sie gehorchen sollte. Der Kirchenvater Augustinus stellte die Wahrheit in ein klares Licht, als er schrieb: Das Gesetz ist nicht Schuld, sondern unsere böse und schlechte Natur. Eben wie ein Haufen Kalk still und ruhig ist, bis Wasser drauf gegossen wird, Aber dann beginnt er zu rauchen und zu brennen, und nicht durch die Schuld des Wassers, sondern wegen der Natur und Art des Kalkes, der es nicht ertragen will. So seht ihr, dies ist ein zweiter Sinn, in dem das Hineinkommen des Gesetzes die Sünde mächtiger werden lässt. Doch das Gesetz vergrößert die Sündhaftigkeit der Sünde, indem es jede Entschuldigung der Unwissenheit auch hinwegnimmt. Bis die Menschen das Gesetz kennen, werden ihre Verbrechen wenigstens gemildert durch teilweise Unwissenheit, aber wenn das Gesetzbuch vor ihnen aufgeschlagen liegt, so werden ihre Sünden größer, da dieselben gegen Licht und Kenntnis begangen sind. Wer gegen das Gewissen sündigt, wird gerichtet werden. Eine wie vielmals größere Strafe wird der verdienen, der die Stimme Gottes verachtet, seinen heiligen Herrschermacht trotzt und eigenwillig seine Gebote mit Füßen tritt. Je mehr Licht, desto mehr Schuld. Das Gesetz gewährt dieses Licht und macht uns so zu doppelten Übertretern. Jetzt könnte vielleicht jemand sagen, wie unweise muss es dann gewesen sein, dass ein Gesetz kam, damit die Sünde mächtiger werde. Scheint es nicht beim ersten Anblick sehr hart, dass der große Schöpfer der Welt uns ein Gesetz gibt, das nicht rechtfertigt, sondern indirekt dazu beiträgt, unsere Verdammnis größer zu machen? Scheint es nicht etwas zu sein, was ein gnädiger Gott uns nicht offenbart, sondern vorenthalten haben würde? Aber wisst ihr, das ist die göttliche Torheit, weiser ist als die Menschen? Und versteht ihr, dass sogar hier ein gnädiger Zweck ist? Verstehen wir hier, dass es wirklich Gnade wieder ist? Die natürlichen Menschen träumen davon, dass sie durch eine strenge Pflichterfüllung Gunst erlangen werden. Aber Gott spricht so: Ich will ihnen ihre Torheit zeigen, indem ich so ein hohes Gesetz verkünde, dass sie daran verzweifeln werden, es zu erfüllen. Sie denken, dass Werke genügen, sie zu retten. Sie denken etwas Falsches und werden durch ihren Irrtum ins Verderben geführt. Und da kommen sie auch rein. Ich will ihnen ein Gesetz senden, das so furchtbar in seinem Tadel, so unnachgiebig in seinen Forderungen ist, dass es ihnen unmöglich ist, ihm zu gehorchen. Und sie werden sogar zur Verzweiflung getrieben werden und dann kommen und meine Barmherzigkeit durch Jesus Christus annehmen. Sie können nicht durch das Gesetz errettet werden, nicht durch das Gesetz der Natur. Wie es jetzt ist, haben sie schon dagegen gesündigt, aber sie haben doch törichterweise gehofft, mein Gesetz zu halten und denken, dass sie durch des Gesetzes Werke gerecht werden könnten, während ich doch gesprochen habe in meinem Wort, durch des Gesetzes Werke wird kein Fleisch gerecht. Deshalb will ich ein Gesetz schreiben. Es soll ein schwarzes und schweres sein, eine Bürde, die sie nicht tragen können, und dann werden sie sich abwenden und sagen: Ich will es nicht versuchen, das selber auszuführen. Ich will meinen Heiland bitten, es für mich zu tragen. Wir wollen uns nun zu dem angenehmeren Teil unseres heutigen Verses widmen, dem Reichtum der Gnade, im Gegensatz zum Gesetz steht. Nachdem wir nun so viel vom Gesetz gehört haben, wollen wir uns diesem Punkt der Gnade, die auch für uns so groß sein sollte, widmen. Nachdem wir nun die Verheerung durch den durch die Sünde angerichteten Schaden betrachtet haben, erfreut es doch unser Herz, versichert zu werden, dass die Gnade noch viel mächtiger geworden ist. Die Gnade kommt der Sünde zuvor in der Anzahl, die sie unter ihre Herrschaft bringt. Ferner noch, die Gnade ist viel mächtiger, weil eine Zeit kommen wird, wo die Welt ganz voll Gnade sein wird. Während es nie eine Periode in der Geschichte dieser Welt gegeben hat, wo sie ganz der Sünde hingegeben war. Als Adam und Eva sich gegen Gott empörten, war da noch eine Gnadenentfaltung in der Welt. Denn am Schluss des Tages sprach Gott in den Garten: Ich will Feindschaft setzen zwischen dir und der Frau und zwischen deinem Samen und ihren Samen. Derselbe soll dir den Kopf zertreten und du wirst ihm in die Ferse stechen. Wir erinnern uns, hier schon das Urevangelium im Alten Testament zu finden, dem ersten Hinweis auf unseren Herrn Jesus Christus. Und seit dieser ersten Übertretung ist nie ein Ausblick gewesen, wo die Gnade ganz ihren Halt auf der Erde verloren hätte. Gott hat stets seine Diener auf der Erde gehabt. Zuweilen sind sie bei 50 in den Höhlen versteckt gewesen, aber sie sind nie völlig vertilgt worden. Die Gnade mag sehr niedrig stehen, der Strom mag sehr seicht sein, aber er ist nie ganz trocken gewesen. Er hat immer ein Salz der Gnade gegeben, um der Macht der Sünde entgegenzuwirken. Gerade zu Zeiten des Alten Testaments wird uns das immer wieder sehr deutlich gemacht. Die Zeit naht rasch, wo die Gnade sich über unsere ganze arme Welt ausdehnen und allgemein sein wird. Diese gefallene Welt wird nicht in ihre richtige Bahn gelenkt werden, so wie es heute einige Prediger und Gemeinden lehren. Der Edelstein, der aus Gottes Zepter verloren war, soll wiederum eingefasst werden. Er wird wie ein Siegel an seinem Arm tragen. Christus starb für die Welt und für uns. Und das, wofür er starb, das will er auch haben. Er starb für die ganze Welt und die ganze Welt will er haben, wenn er sie gereinigt, geläutert und für sich selbst bereitet hat. Denn die Gnade soll allgemein sein, was die Sünde niemals war. Doch noch ein Gedanken dazu. Hat die Welt ihren Besitz durch die Sünde verloren? Sie hat vielmehr doch durch die Gnade gewonnen. Es ist wahr, wir sind aus einem Garten voll Wonne vertrieben, wo Friede, Liebe und Glückseligkeit eine herrliche Wohnung doch fanden. Es ist wahr, Eden ist nicht unser mit seinen köstlichen Früchten, seinen wonnigen Lauben und Strömen, die über Goldsand dahinflössen, aber wir haben durch Jesus eine viel schönere Wohnung. Er hat uns eine himmlische Stätte bereitet. Die Ebenen des Himmels übertreffen die Auen des Paradieses an immer neuen Wonnen, die sie gewähren. Während der Baum des Lebens und der Strom, der von dem Thron fließt, die Bewohner der himmlischen Regionen noch glücklicher als im Paradies machen wird. Was für eine wundervolle Vorausschau. Verloren wir hier das natürliche Leben, wurden wir einem schmerzvollen Tod unterworfen durch die Sünde? Hat nicht die Gnade eine Unsterblichkeit geoffenbart, um deren Willen wir nur zu gerne sterben? Das in Adam verlorene Leben ist in Christus mehr als wiederhergestellt. Wir geben zu, dass unsere ursprünglichen Gewänder durch Adam in Stücke zerrissen wurden. Aber der Herr Jesus Christus hat uns mit einer göttlichen Gerechtigkeit bekleidet, die an Wert sogar fleckenlose Gewänder geschaffene Unschuld weit übertrifft. Wir trauern über unseren durch die Sünde so niedrig und elend gewordenen Zustand. Aber wir wollen uns freuen in dem Gedanken, dass wir jetzt sicherer sind als vor dem Fall und in engerer Verbindung mit Jesus Christus gebracht sind, als wir es vor dem Sündenfall hätten sein können. Unser Herr Jesus hat uns ein ausgedehntes Erbteil doch erworben, als Adam je durch seine Torheit verlor. Er hat uns eine Schatzkammer mit größeren Reichtümern gefüllt, als unsere Sünde je verschwendet hat. Seine Gnade hat unsere Sünden überragt, denn die Gnade ist viel mächtiger geworden als die Sünde. Nun wollen wir noch zum zweiten Teil unseres Themas heute Morgen kommen, und zwar das Hineinkommen des Gesetzes in das Herz. Wir müssen behutsam sein, wenn wir es mit innerlichen Dingen zu tun haben. Es ist nicht leicht, über dieses kleine, verzagte Ding, das Herz, zu reden. Wenn wir beginnen, von dem Gesetz zu sprechen, so werden vielleicht einige unwillig werden. Aber wollen wir uns davor nicht fürchten, denn wir wollen doch Folgendes bedenken: Das Gesetz kam in ihre Herzen hinein, damit die Sünde mächtiger wurde. Wo aber die Sünde mächtiger geworden ist, da ist doch die Gnade viel mächtiger geworden. Was für ein Trost, was für eine wunderbare Botschaft für uns. Das Gesetz lässt die Sünde mächtiger werden, indem es die Sünde der Seele enthüllt. Wenn Gott das Gesetz dem Gewissen vorhält, so werden geheime Sünden ans Licht gezogen, kleine Sünden zu ihrem wahren Umfang vergrößert und scheinbar harmlose Dinge werden uns als außerordentlich sündig bewusst. Ehe jene furchtbare Erforscher der Herzen und Prüfer der Nieren in die Seele hineinkommt, erscheint sie gerecht, lieblich und heilig vielleicht auch. Aber wenn er die verborgenen Übel enthüllt in uns, so stehen wir in der Summe ziemlich schlecht da. Übertretungen, die einst kleine Sünden, Geringfügigkeiten, vielleicht auch jugendliche Einfälle und Torheiten, Nachgiebigkeiten oder auch kleine Fehltritte genannt wurden, erscheinen dann in ihrer wahren Farbe als ein Brechen des göttlichen Gesetzes, das angemessene Strafe verdient hat. Das Gesetz, wenn es in unser Herz kommt, zeigt uns, wie dunkel ist es doch da eigentlich. Wir wissen ja, dass wir von Geburt an Sünder sind. Das Wort Sünde hat nur zwei Silben und es gibt viele, die es oft auf ihren Lippen haben, aber es nicht verstehen. Sie sehen ihre Sünde, aber sie erscheint ihnen nicht ungemein sündig, bis das Gesetz dann kommt. Wir denken, dass etwas Sündiges im Herzen ist, aber wenn das Gesetz kommt, so sehen wir die abscheulichsten Sünden in unserem Herzen. Nachdem dann Gottes heiliges Licht in unser Herzen kam, wurden unsere Sünden aufgedeckt und ich hoffe, dass wir alle wach geworden sind, um dann zu sagen, o Herr, ich habe gesündigt. Nur, wenn unsere Herzen durch das Gesetz bloßgelegt worden sind, so werden wir das Herz trügischer als den Teufel finden. Auch ich kann dies von mir selbst behaupten und sagen. Mir ist sehr bang vor den Meinigen und es ist schlecht, grundauf schlecht. Deswegen sagt uns auch die Bibel hier, es ist das Herz überaus tückisch und ein heilloses Ding. Wie viele finden wir in der Welt, die sagen, nun, ich habe im Grunde ein sehr gutes Herz. Es mag obenauf ein bisschen fehlerhaft sein, aber im Grunde bin ich doch sehr gutherzig und lieb zu meinem Mitmenschen. Kann das sein? Bestätigt uns das Wort Gottes? Ein Beispiel. Wenn ihr oben in einem Korb Obst seht, das nicht gut wäre, würdet ihr den Korb kaufen? Weil man euch sagte, das gesunde Obst befindet sich unten im Korb? Wohl nicht. Nein, nein. Ihr würdet sagen, das Beste ist ohne Zweifel oben auf. Und wenn es da schlecht ist, so ist es unten sicherlich verfault. Es gibt viele Leute, die ein wunderliches Leben führen und einige Freunde sagen, er ist ja im Grunde gutherzig, er betrinkt sich zwar zuweilen, aber er ist im Grunde gut und lieb und wir wissen, dass das nicht stimmt. Denn die Menschen werden selten für besser geschätzt, als sie zu sein scheinen. Anstatt Entschuldigungen für uns selber, für die Schlechtigkeit unseres Herzens zu machen, lasst uns, wenn das Gesetz in unser Herz hineinleuchtet, uns niederbeugen und sprechen, die Sünde, die Unreinheit, die furchtbare Natur, unsere Verderbtheit. Das Gesetz kam, auf das die Sünde mächtig wurde. Das Gesetz offenbart die überaus große Macht der Sünde, indem es uns die Verderbtheit unserer Natur verhüllt, ohne Wenn und Aber. Wir sind alle bereit, der Schlange die Schuld für unsere Sünde zu geben und nur anzudeuten, dass wir irregegangen sind durch die Macht des Bösen. Beispiels. Aber der Heilige Geist verscheucht diese Träume dadurch, dass er das Gesetz in unsere Herzen bringt und leuchten lässt. Dann sind die Brunnen der großen Tiefen auf einmal aufgebrochen, die Kammern der Bildwerke sind geöffnet und das angeborene Böse in den innersten Wesen des gefallenen Menschen ist auf einmal aufgedeckt. Das Gesetz schneidet in den Kern des Übels hinein. Es offenbart den Sitz der Krankheit und belehrt uns, dass der Aussatz tief drinnen liegt. Wir lernen, dass die Sünde keine Fleischwunde ist, sondern ein Stich ins Herz. Wir entdecken, dass das Gift in unseren Adern gedrungen ist, in unserem Mark liegt und seine Quelle im innersten Herzen hat. Nun verabscheuen wir uns und möchten gerne geheilt werden. Tatsächliche Sünde scheint nicht halb so schrecklich, wie angeborene Sünde. Und bei den Gedanken an das, was wir sind, erbleichen wir und geben die Errettung durch Werke als eine Unmöglichkeit auf. Nachdem das unnachgiebige Gesetz so die Maske von uns abgerissen hat und uns diesen verzweifelten Zustand aufgezeigt hat, macht es die Sünde ja umso mächtiger, indem es uns das Verdammungsurteil tief einprägt. Es setzt sich auf den Richterstuhl, bricht den Stab und spricht das Todesurteil über uns aus. Mit harter, mitleidsloser Stimme donnert es die Worte aus. Schon gerichtet. Der Sünder verstummt deshalb. Und das Gesetz hebt mit finsterem Blick den Schleier der Hölle auf und lässt den Menschen in die Qualen hineinschauen. Die Seele fühlt, dass der Spruch gerecht ist, dass die Strafe nicht zu streng ist und dass sie kein Recht hat, Barmherzigkeit zu erwarten. Sie steht bebend, zitternd, ohnmächtig und voller Traurigkeit, bis sie in völliger Verzweiflung niederfällt. Der Sünder legt sich selbst den Strick um den Hals, kleidet sich in das Gewand der Verurteilten und wirft sich am Fuße des Thrones seines Königs nieder mit nur einem Gedanken. Ich bin schlecht und mit einem Gebet, Gott sei mir Sünder doch gnädig. Das Gesetz hört nicht einmal hier mit seiner Wirkung auf, denn es macht die Missetat noch augenscheinlicher, indem es die durch die Sünde erzeugte Kraftlosigkeit enthüllt. Überdies, ihr Lieben, wenn wir in dem Grab sind, welches das Gesetz für uns gegraben hat, so fühlen wir, als wenn wir nicht fühlen können, und wir sind betrübt, weil wir nicht betrübt sein können. Denn der furchtbare Berg liegt auf uns, der es uns unmöglich macht, Hand oder Fuß zu rühren, und wenn wir um Hilfe schreien wollen, so versagt die Stimme uns den Gehorsam. Vergeblich ruft der Prediger da, tut Buße. Unser hartes Herz will nicht schmelzen. Vergeblich mahnt er uns zu glauben. Dieser Glaube, von dem er spricht, scheint ebenso sehr über unsere Fähigkeit hinauszugehen, wie die Erschaffung des Weltalls zu begreifen. Der Ruin ist nun in der Tat ein Ruin geworden. Völliger Bankrott. Der donnernde Spruch tönt uns in den Ohren, schon gerichtet. Ein anderer Ruf folgt ihm, Tod in Übertretung und Sünden. Und ein dritter, noch schrecklicher und entsetzlicherer, mischt seine grauenvolle Warnung hinein, der zukünftige Zorn. Der Sünder ist seiner Meinung nach jetzt hinausgeworfen wie ein verwester Leichnam. Er erwartet jeden Augenblick von dem Wurm, der niemals stirbt, gequält zu werden und seine Augen in der Hölle aufzuheben. Doch jetzt, ihr Lieben, jetzt ist der Augenblick für die Barmherzigkeit da. Und wir wenden uns von dem verdammenden Gesetz wieder zu der mächtigen Gnade. Die Gnade übertrifft die Sünde an Maß und Wirksamkeit. Obgleich unsere Sünden viele sein mögen, hat die Barmherzigkeit viele Vergebung. Ob sie die Sterne, die Sandkörner oder die Tautropfen an Zahl übertreffen möge, so kann ein Akt der Vergebung sie alle austilgen. Deine Missetat soll wie ein Berg in der Mitte des Meeres geworfen werden. Deine Schwärze soll hinweggewaschen werden durch die reinige Flut des Blutes unseres Erlösers und Heilandes, dem Herrn Jesus Christus, die wunderbare Botschaft des Evangeliums. Wollen wir uns also merken, wenn alle Sünden, die Menschen begangen haben, in Willen und Worten, Gedanken und Taten, seit die Welt geschaffen wurde, auf eines armes Sünders Haupt gelegt würden, so würde doch das Blut Jesu für die ganze schreckliche Last alles hinwegnehmen. Was für eine wunderbare Aussage. Doch die Gnade übertrifft die Sünde noch in etwas anderem. Die Sünde zeigt uns ihren Vater und sagt uns, dass unser Herz ihr Vater ist. Aber die Gnade übertrifft hier wieder die Sünde und zeigt den Urheber der Gnade, den König aller Könige. Das Gesetz verfolgt die Spur der Sünde bis in unser Herz hinein. Die Gnade jedoch verfolgt ihren eigenen Ursprung bis zu unserem himmlischen Vater. Ihr Lieben, was für ein gesegnetes Ding ist doch die Gnade. Denn ihre Quelle ist in den ewigen Bergen. Wenn du auch meinst, der Schändlichste in der Welt zu sein, so wirst du doch, wenn Gott dir heute Morgen vergibt, imstande sein, deinen Stammbaum bis zu ihm hinauf zu verfolgen. Denn du wirst eines der Kinder Gottes sein und ihn immer zum Vater haben. Gott nimmt dich als sein Kind an. Was tut es, wenn du auch arm bist? Der Herr sagt, ich will dich auf ewig als mein Eigen annehmen, du sollst mein Erbe sein. Hier ist dein glorreicher Bruder. In Banden des Blutes ist er eins mit dir, Jesus Christus, dein wirklicher Bruder. Doch wie kam diese Veränderung? Ist das nicht ein Akt der Barmherzigkeit? Wollen wir uns merken, die Gnade kommt der Sünde zuvor, denn sie hebt uns höher, als der Platz war, von dem wir fielen. Was soll ich sagen, wo die Sünde mächtig geworden ist, da ist die Gnade viel mächtiger geworden, wie wir auch aus dem Vers 20 entnehmen können. Wunderbarer Vers immer wieder. Weil der Spruch des Gesetzes aufgehoben werden kann, aber der der Gnade niemals. Aber wenn wir gerechtfertigt sind, so ist keine Furcht der Verdammnis mehr da. Ich kann nicht verdammt werden, wenn ich einmal gerechtfertigt worden bin. Völlig freigesprochen bin ich rein durch die Gnade. Der Stand der Rechtfertigung ist ein unveränderlicher und ist unauflöslich mit der Herrlichkeit verbunden. Das ist unsere wunderbare Heilsgewissheit in unserem Evangelium mit unserem Herrn Jesus Christus. Wer will die Auserwählten Gottes beschuldigen? Gott ist hier, der da gerecht macht. Wer will verdammen? Christus ist hier, der gestorben ist, ja vielmehr, der auch aufgeweckt worden ist, welcher ist zur Rechten Gottes und uns ständig vertritt. Wer will uns scheiden von der Liebe Gottes? Trübsal oder Angst oder Verfolgung oder Hunger oder Blöße oder Gefahr oder Waffengewalt. Aber in allem dem überwinden wir weit um des Willen, der uns zuerst geliebt hat. Denn ich bin gewiss, dass weder Tod noch Leben, weder Engel noch Fürstentum noch Gewalt, weder Gegenwärtiges noch Zukünftiges, weder Hohes noch Tiefes, noch kein andere Kreatur mag uns scheiden von der Liebe Gottes, die in Jesus Christus ist, unserem Herrn. Lässt uns das nicht die freie Gnade lieben? Und all dies ist dein persönliches. Deine Sünden sollen, wenn sie einmal ausgetilgt sind, dir nie wieder zur Last gelegt werden. Die Rechtfertigung des Evangeliums kann nicht wieder aufgehoben werden. Wenn wir künftig abweichen sollten, nein, die einmal bezahlte Schuld kann nicht zweimal gefordert werden. Die einmal erduldete Strafe kann nicht wieder auferlegt werden. Ganz errettet durch die göttliche Gnade könnt ihr ohne Furcht durch die weite Welt gehen. Und noch etwas zum Schluss. Gerade wie die Sünde uns krank und kummervoll und traurig auch machen mag, so macht die Gnade uns doch viel freudiger und freier in allem. Die Sünde lässt den Menschen mit Weh im Herzen umhergehen, bis er aussieht, als wenn die Welt ihn verschlingen wollte und Berge über ihn hingen, im Begriff auf ihn zu fallen, ihn zu erdrücken. Dies ist die Wirkung des Gesetzes. Das Gesetz macht uns traurig und das Gesetz macht uns elend. Aber die Gnade nimmt die böse Wirkung der Sünde auf dein Gemüt hinweg. Wenn du an den Herrn Jesus Christus glaubst, so sollst du von diesem Ort mit einem strahlenden Auge und einem leichten Herzen weggehen. Alles, was er von dir verlangt, ist, dass du fühlst, dass du ihn nötig hast. Dies hast du getan, und nun liegt das Blut Jesu vor dir. Das Gesetz ist nebeneingekommen, dass die Sünde mächtiger würde. Dir ist vergeben, glaub es nur. Du bist erwählt, glaube es nur. Es ist die Wahrheit, dass du und ich errettet sind. Wie wir nun gehört haben, hat die Sünde uns untauglich für den Himmel gemacht. Die Gnade aber wird uns zu einem passenden Gefährten für Seraphim und für die vollkommenen Gerechten machen. Wir werden uns eines Tages finden mit einer Krone auf dem Haupt, erhoben zu dem Thron des Höchsten. Wollen wir bedenken, dass wenn wir Buße getan haben, so auch eine Krone für uns im Himmel aufbewahrt wird. So wollen wir dankbar dem Herrn Jesus Christus sein, der uns mit seinem Blut Vergebung aller Sünden erkauft hat, Er hat für deine und meine Schuld gebüßt und wir sind freigesprochen. Er hat uns von Ewigkeit her geliebt. Das Gesetz ist nur ein Zuchtmeister, uns zu Christus zu bringen. Wollen wir das festhalten? Ganz wichtig. Wirf dich also auf ihn, den Herrn Jesus Christus, falle in die Arme der rettenden Gnade. Keine Werke werden gefordert, keine Tauglichkeit, keine Gerechtigkeit, kein Tun. Ihr seid vollkommen in ihm, der sprach, es ist vollbracht. Amen.